Danke für den Vormittag, den wir gehabt haben, für die Mittagspause. Danke auch jetzt für diesen zweiten Teil des Nachdenkens über dieses Thema. Danke, dass du uns Klarheit geben willst, wie wir miteinander die Bibel lesen, verstehen, sie auslegen, sie auf uns wirken lassen. Und dass wir auch uns darin sicher und zu Hause fühlen und gut damit umgehen können, dieses Buch seine Wirkung an uns tun kann. Bitte segne du auch den weiteren Lauf dieses Tages und dieses Seminars. Wir rechnen mit deiner Hilfe. Amen.
Amen.
Ja, wir haben ja unsere beiden ersten Leitsätze gehabt. Heilsgeschichtliche Auslegung ergibt sich zwingend aus den Texten, die die Heilsgeschichte darlegen. Wir haben zum Zweiten so einen ganz kurzen, kleinen, vielleicht für manche auch zu schnellen Durchgang durch die dogmatische Abteilung, die Kirchengeschichte gegangen, um die Linie da auch mit festzustellen. Wir sind also jetzt an der Zäsur, bevor wir noch einmal insbesondere auf die Inspiration der Bibel, der Heiligen Schrift eingehen. Und an dieser Stelle müssen wir oder sollten wir ein für die heilsgeschichtliche Auslegung ganz hilfreiches Bild einführen, das uns hilft, das gut zu verstehen. Und das ist das Bild vom Hausbau. Also so eine richtig gute heilsgeschichtliche Auslegung funktioniert wie bei so einem Hausbau. Das Modell, was dahinter steht, ist eigentlich ganz einfach, aber immer neu hilfreich zu erklären. Sie alle, die in Württemberg das Seminar kennen sich aus im Hausbau oder die weitaus meisten. Das heißt, Sie haben die unterschiedlichsten Gewerke gebraucht, um ein Haus zu bauen. Nehmen Sie diesen Saal hier, bei dessen Entstehung ich mit beteiligt war. Das war interessant zu beobachten, wie zuerst da die Baugrube ausgehoben wurde, dann kamen erst einmal die da die Betonplatte da unten reingelegt haben, dann und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr könnt das vorstellen, bis dann zwei Tage, drei Tage vor der Einweihung dieser Teppich da reingelegt worden ist. Und mein gutes Standardbeispiel dafür ist eigentlich immer dasselbe. Als sie am Anfang kamen mit ihrer entsprechenden Montur, um die Baugrube auszuheben, mit ihren entsprechenden Gummistiefeln und ihrer ganzen Kleidung, waren wir sehr, sehr dankbar, als die da waren. Wir wären aber nicht dankbar gewesen, wenn dieselben Arbeiten nochmal gekommen wären, wenn der Teppich hier reingelegt worden wäre. In der gleichen Montur, mit der gleichen Art. Verstehen Sie? Deswegen sind die einen aber nicht falsch und die anderen sind gut, sondern alles zu seiner Zeit. Und das ist der Hintergedanke bei diesem Hausbau. Es ist ein ganz schlichtes Modell, aber das kann man sich einfach gut merken bei dem Modell des Hausbaus. Und ich kann dadurch auch biblische Texte ergreifen und verstehen, erst einmal auf der ersten Ebene, ich sag mal der Betonebene verstehen und begreifen, da hat das alles seinen guten Zweck, seinen guten Sinn gehabt. So, und jetzt kommt aber, und da sprengt jetzt mein Hausbeispiel ein bisschen, jetzt kommt aber eine Spezialität dazu, dass neben diesem Wachsensehen der heilsgeschichtlichen Abteilungen eben ein anderes Phänomen dazu kommt, nämlich, dass obwohl ein Text, jetzt bleiben wir im Bild, auf der Betonebene gesprochen wurde, trotzdem für mich eine Bedeutung in der Teppichebene hat. So, also nicht nur in dem Sinn, klar, da unten ist irgendwo Beton, auf dem ich stehe, rein historisch, sondern da kommt eine Mehrdimensionalität der Schrift mit hinein und die müssen wir eben auch jetzt noch mit ein wenig betrachten. Also der Hausbau hilft uns, das eine zu erklären und dann ist das andere die Mehrdimensionalität. Schönes Wort, ja? Also das ganze Ding hat mehrere Dimensionen, alle Texte der Bibel haben mehrere Dimensionen und das ist etwas, wo wir dann plötzlich merken, wie heilsgeschichtliche Auslegung funktioniert. Das ist ein Grundsatz von der heilsgeschichtlichen Auslegung, diesen Hausbau zu betrachten, in welchem Stockwerk, in welchem Gewerk bin ich eigentlich gerade, wo rede ich eigentlich? Arbeite ich auf der Ebene eines Noah, bin ich bei einem Abraham, bin ich bei einem David oder einem Mose oder einem Jesus oder einem Paulus? Ja? Das heißt, in welcher Abteilung meines Hauses, des heilsgeschichtlichen Hauses bin ich, das eine. Und das andere ist, dass obwohl ich dann eine bestimmte Ebene als die richtige identifiziert habe und sie vielleicht nicht die meine primär ist, hat trotzdem der Text auch Bedeutung, mindestens für mich, vielleicht sogar noch für weitere Dimensionen. Und diese Art, die Bibel zu verstehen, jetzt kommt das wieder, haben nicht wir erfunden,
sondern sie kommt uns aus den biblischen Texten entgegen. Sie merken, das ist mir wichtig. Das ist keine von uns aus der Bibel aufoktroyierte Idee, sondern aus der Bibel heraus kommt sie uns entgegen. So haben uns die Apostel gelehrt, Bibel zu verstehen, mehrdimensional zu verstehen. Und da gibt es sehr schöne Beispiele dazu. Und die wollen wir einmal jetzt 1, 2, 3 uns angucken. Ein sehr gutes Beispiel finden Sie in 1. Korinther 9. 1. Korinther Kapitel 9 haben Sie so ein Beispiel zum Thema Hausbau und Mehrdimensionalität. Also Beispiel 1, 1. Korinther 9. In 1. Korinther 9 landen wir beim Apostel Paulus in einer Thematik, wo es ihm darum geht, deutlich zu machen, wie das mit der Freiheit seines Apostelamtes bestellt ist und wie er persönlich da seinen Weg geht und wie auch die Finanzierung dieser apostolischen Reisen eigentlich ihre Berechtigung hat. Und da kommen wir zu einem sehr schönen Abschnitt ab Vers 7. Wer zieht denn in den Krieg und zahlt sich selbst den Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Paulinische Beispiele. Dann rede ich das nach menschlichem Gutdünken, sagt das nicht auch das Gesetz? Und das müssten wir eigentlich erschrecken. Paulus, wo sind wir denn? Paulus, der Gemeindeapostel, belegt seine Wahrheiten mit Gesetz, oh furchtbar, verstehen Sie? Und jetzt greift genau das, was ich meine, mit dem Prinzip heilsgeschichtlicher Auslegung. Es wäre jetzt, wie soll ich anders sagen, die Art, wie der Apostel Paulus das Gesetz zitiert und wie die Reporterin das Gesetz zitiert hat, mein Beispiel von Vormittag, unterscheiden sich eben jetzt ganz massiv. Paulus sagt, ich kann das, was ich sage, neutestamentlich belegen mit einem alttestamentlichen Text. Und er zitiert jetzt hier, denn im Gesetz des Mose steht geschrieben. Wir zucken nochmal zusammen, denken, ja, das ist ja gerade das Problem. Das Zitat lautet, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. So weit, so gut. Und dann kommt die heilsgeschichtliche Auslegung mit der Formulierung, sorgt sich Gott etwa um Ochsen? Und wir dachten, ja, natürlich, das dachten wir. Sicher, Gott sorgt sich um Ochsen, das war eigentlich unser Gedankengang. Und der stimmt ja auch, auf welcher Ebene? Auf der heilsgeschichtlichen Ebene des mosaischen Gesetzes war das tatsächlich auch eine Auslegung für die Ochsen. Okay? So, das heißt, da hat sie ihre Berechtigung gehabt. Aber sie würde nur dann funktionieren, wenn ich jetzt den Ochsen aus dem Alten Testament direkt zum Ochsen im Neuen Testament, sprich im Jahr 2009, rüberziehe. Das macht Paulus nicht. Sondern er sagt jetzt in diesem Text weiter, oder redet er nicht überall um unsertwillen und springt damit in eine andere Verständnisebene dieses Textes. Und die andere Verständnisebene dieses Textes sagt er dann, ja, um unsertwillen ist es geschrieben, nämlich Auslegung, wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen, und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen hat. Wenn wir euch zu gut Geistiges sehen, ist es dann vielleicht zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten. Manche meinen auch, sie könnten das mit Ochsen direkt rüberziehen, auf die neutestamentlichen Gemeindeochsen, aber das ist dann theologisch ein bisschen schwierig. So, also, verstehen Sie, was der Gedankengang ist? Hier wird ein alttestamentlicher Text im Hausbau ganz unten, sage ich jetzt mal, ja, ganz unten, relativ oben im Stockwerk plötzlich eingesetzt. Das heißt, er wird zwar identifiziert, er gehört zum Gesetz, damit bin ich in meiner Linie klar, wo ich im Haus bin, aber ich werfe ihn auf der einen Seite jetzt nicht einfach weg, im Sinn von, klar, das galt denen damals, nett, dass wir es erfahren, aber mehr Sinn hat das auch nicht, sondern er bekommt eine mehrdimensionale Bedeutung und springt plötzlich in mein Leben hinein, der ich im Neuen Testament doch im Haus, im ganz anderen Stockwerk zu Hause bin. Und diese Art, mit der Bibel umzugehen, die ist ganz, ganz wichtig, das zu begreifen, da geht auf der einen Seite nicht alles drunter und drüber, Teil A, ja, sieh heute Morgen meinen Beispieltext, wo irgendwelche Zitate aus dem AT plötzlich hochmodern wieder präsentiert wird. Und auf der anderen Seite verengt sich aber meine Bibel nicht sozusagen auf die Eindimensionalität der Texte, die ich meine letztlich neutestamentlich für mich nur noch sprechen würden. dass wir da richtig liegen, sieht man nicht nur hier an 1. Korinther 9, sondern Apostel Paulus gibt uns nur eine Seite weiter gleich ein weiteres gutes Beispiel. Nämlich, also bei mir ist eine Seite weiter, das war jetzt gemein. In 1. Korinther 10 ist nämlich gleich das nächste Beispiel, wie er alttestamentliche Texte in ihrer Mehrdimensionalität für uns verstanden hat. Ich will euch, heißt es in 10,1, ich will euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke, durch das Meer, haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen mitfolgte, der Fels aber war der Christus. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild. Und plötzlich tauchen alttestamentliche Texte, hier nicht mosaisches Gesetz, sondern hier die Wüstenwanderungsgeschichte, nicht nur in ihrer zeitgemäßen historischen Bedeutung von damals auf, schön, dass wir wissen, wie Israel durch die Wüste kam, sondern sie tauchen in einer Bedeutung auf für mich heute, der ich an Jesus Christus glaube. Und das ist das Prinzip, was zu verstehen ist. Das heißt, wir haben plötzlich in der Mehrdimensionalität, also die eine Ebene, das ist die historische Ebene. Und die historische Ebene ist eine ganz entscheidende Ebene der Auslegung. Die historische Ebene fragt nach dem ersten Kontext dieses Textes, nach meinem Ochsen im Zusammenhang des mosaischen Gesetzes, nach der Wanderung Israels durch die Wüste, die historische Ebene in dieser Mehrdimensionalität. Und dann sind die Formulierungen für diese zweite Ebene total verschieden. Wir nehmen jetzt mal eine, die immer gebraucht wird, die spirituelle oder geistliche Ebene. Geistliche Ebene oder, ach, nennen Sie es, wie Sie wollen, damit ist die Ebene gemeint, die ins Neue Testament Sie hineinführt. Also, das ist der Sprung des Apostels Paulus, ist geschrieben um unser Willen, als Vorbild für uns. Ein Text aus dem AT, Stockwerk ganz weit unten, spricht mich an, der ich im Stockwerk viel weiter oben bin, aber nicht in der Weise 1:1, wo ist mein Ochse, sondern in einer anderen Auslegungskategorie kommt er bei mir wieder an. So, jetzt erleben wir aber noch einen Schritt dazu, hier in 1. Korinther 10, das haben sie einfach geschluckt, man muss einfach mal drauf stoßen, nämlich dass der Apostel Paulus etwas ganz Entscheidendes sagt in Vers 4, was ja so einfach erst einmal nicht da steht, nämlich dort lesen wir, dass sie all denselben geistlichen Trank getrunken haben, sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, und das war der Christus. Liebe bibelkundigen Tagesseminarteilnehmer, dafür haben wir keinen alttestamentlichen Beleg. Wir haben einen alttestamentlichen Beleg für diese einmalige Geschichte, erinnern Sie sich, einmal ging es gut, einmal ging es schwer daneben mit diesem Felsen im Wasser. Was aber hier gesagt wird, ist, dass hier das Motiv des Felsens, das hier auftaucht, der geistliche Fels, der ihnen folgte, von dem sie getrunken haben, das war der Christus. Das heißt, hier kriegen sie plötzlich eine ganz andere Art alttestamentlicher Auslegung in der Mehrdimensionalität, nämlich immer christozentrisch. Das ist etwas, wo wir als wahrscheinlich zu 99% heute hier Heidenchristen hier einfach einen anderen Zugang haben als unsere judenchristlichen Geschwister. Die haben einen viel stärkeren Zugang zu dieser Abteilung, nämlich die Bibel und vor allem das Alte Testament christozentrisch auszulegen. Und zwar wiederum auf verschiedenen Ebenen christozentrisch auszulegen. Das heißt, den Christus im Alten Testament nicht nur exemplarisch an ein paar herausragenden messianischen Stellen zu identifizieren, wie wir es ja auch hinkriegen, sondern konsequent das gesamte Alte Testament auf den Christus hin auszudeuten. Das ist eine ganz andere Art, die Bibel zu verstehen, was wir normalerweise von unserem heidenchristlichen Herkunft her ursprünglich nicht drin haben. Wenn aber jemand aus dem jüdischen Hintergrund kommt und im AT beheimatet ist, das faktisch sein Mutterboden ist, fällt es ihm viel, viel leichter, diesen Boden christozentrisch zu füllen, als wir, die wir vom Neuen Testament uns erst mühsam wieder ins Alte Testament hineinarbeiten müssen. Das ist eine weitere Ebene, die eben dort noch mit hineinkommt. Und oftmals kommt eine weitere Ebene hinein, eine prophetische Ebene der Auslegung. Christozentrische Ebene, prophetische Ebene. In der prophetischen Ebene kommen Aspekte wie rein, wie die Typologie oder die Allegorie. Punkt, 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 Punkt. Ich mache Ihnen ein Beispiel für diesen Bereich. Der Apostel Paulus war ja da absolut beheimatet. Und der Klassiker dafür finden Sie im Galaterbrief. Im Galaterbrief können Sie das sogar erfreulicherweise wortwörtlich lesen, was das bedeutet. Nämlich in Kapitel 4, Vers 24. Galater 4, Vers 24. Ich weiß nicht, wie heißen Ihren Bibeln? Liest mal vor, wie die Formulierung ist bei Ihnen. Wie fängt bei Galater 4, 24 das bei Ihnen an? Diese? Diese hat einen bildlichen Sinn, andere Vorschläge? Eine tiefere Bedeutung? Noch andere Übersetzungsvorschläge? Sinnbildlich? Merken Sie? Sie kommen hier in eine Mehrdimensionalität der Schrift hinein, die der Apostel Paulus sogar noch benennt. Er sagt Ihnen, ich deute euch das jetzt. Was deutet er uns? Er deutet zwei geografische Bereiche, nämlich zum einen hier die beiden Berge, hier den Sinai und Jerusalem, wie Paulus auf die noch nicht eingeht. Aber Paulus selbst sagt, ich gehe mit euch jetzt nicht in die historische Ebene, Sinai und Jerusalem. Ich gehe mit euch jetzt auch nicht direkt in die spirituelle Ebene. Ich lege es auch nicht christozentrisch aus. Und was ich jetzt mache, sagt Paulus, ich leuchte es euch prophetisch aus, nämlich auf der Ebene der Allegorie, eine tiefere, bildliche, sinnbildliche Bedeutung. So, und jetzt merken Sie plötzlich dieses Geheimnis der Mehrdimensionalität der Heiligen Schrift. Das ist ganz, ganz wichtig zu begreifen, dass das zur heilsgeschichtlichen Auslegung dazugehört. Und wer das in seinem Kopf, die beiden Prinzipien hat, hat ein Sortierprinzip im Kopf, das ist das eine. Es geht nicht alles drunter und drüber. Und gleichzeitig hat er einen reichen Fächer der Auslegung vor sich, was es wieder aufweitet. Verstehen Sie? Es ist beides drin. Es ist sortiert. Wo bin ich eigentlich mit dem Stock? Wer bin ich denn gerade? Bin ich jetzt bei Abraham, Noah, Mose, David? Wo bin ich denn im Hausbau um meines Gottes? Und ich habe gleichzeitig aber nicht eine Verengung, was man meinen könnte, nach dem Motto, ach, das gilt ja für mich gar nicht, ist ja nur AT, ist ja nur Gesetz, ist ja nur Mose, nur David. Ich bin ja schließlich im Neuen Testament nur hier oben. Sondern plötzlich merke ich, obwohl ich hier hingehöre, haben diese ganzen Texte für mich doch eine Bedeutung neben der ersten historischen Bedeutung. Ich darf sie christozentrisch haben, verstehen, der Christus will mir darin begegnen. Da müssen wir noch mächtig üben als Heidenchristen, ja. Zum Zweiten darf ich erkennen, neben der historischen Ebene, dass er mich selbst ansprechen möchte, spirituell meine Nachfolge, meinen Geist anregen will. Das Bild vom Ochsen. Ja. Und zum Nächsten eben, es gibt noch die Ebene der prophetischen Auslegung. Dazu gehört zum Beispiel Typologie oder Allegorie, wie wir es jetzt gerade hatten. Typologie sind die Abbilder des Typos von Christus im Alten Testament zum Beispiel. So, das heißt, diese beiden Dinge gehören elementar zusammen. Hausbau zum Sortieren, Mehrdimensionalität, um den Reichtum der Schrift nun wieder auch zu präsentieren. Und dahinter steckt natürlich ein ganz bestimmtes Inspirationsverständnis. Das ist ganz, ganz klar, denn das muss man nun ganz bewusst bejahen, dass so in dieser Weise Gott in der Bibel uns begegnet. Und deswegen haben wir ja als dritten Leitsatz formuliert, die heilsgeschichtliche Auslegung lebt aus der Inspiration der Bibel. Die heilsgeschichtliche Auslegung lebt aus der Inspiration der Bibel. Und wie Inspiration zu verstehen ist, das müssen wir jetzt noch ein bisschen uns miteinander angucken. Dazu gehört nämlich auch eine Grundsatzentscheidung, wie ich die Bibel verstehe, wieder so eine Prämisse, wie ich die Bibel verstehe im Umgang mit anderen Texten. Ach, ich habe gar keine Leinwand runtergelassen. Ich hält. So. Ach, es geht sogar, ne? Das haut hin. dorthin. Wunderbar. So, Sie haben hier drei Modelle. Drei Modelle, die ich hier in abgebildet habe, wie ich die Bibel verstehen kann. Ich fange mit dem dritten Modell an. Danke. Besser, ha? Ja? Ich fange mit dem dritten Modell an. Das dritte Modell setzt auf der einen Seite die Bibel und auf die andere Seite jetzt das Stichwort der Wissenschaft. Gefällt mir nicht ganz, allein schon von der Formulierung, weil die Bibel jetzt nicht das Gegenteil von Wissenschaft ist. Aber Sie wissen, was gemeint ist, ja? Also auf der einen Seite die Bibel, auf der anderen Seite Wissenschaft. Und dann habe ich die beiden nebeneinander und versuche, eine gewisse Kompromisslinie zu finden. Ich muss die beiden harmonisieren. Ich mache es also ein bisschen wie in einer brauchbar bis schlecht funktionierenden Ehe. Man muss immer versuchen, auf mittleren Weg sich halbwegs zu begegnen oder einer großen Koalition. Irgendwie müssen Kompromisse gefunden werden. Mal nehmen wir ein bisschen von der Bibel weg, mal nehmen wir ein bisschen von der Wissenschaft weg. Irgendwo versuchen wir die Dinge ein wenig hinzukriegen. Das zweite Modell ist das, was Sie oben rechts sehen, dass Sie ein Primat, also eine Vorrangstellung der Wissenschaft haben und sagen, die bestimmt und wir dürfen dann innerbiblisch gucken, wie wir damit klarkommen oder entsprechend das auch korrigieren müssen. Oder ich habe die Abteilung 1, ich gebe der Bibel den Primat und habe von da aus eine Korrektur der Wissenschaft. Manche sagen, ja, das ist ganz nett, ich mache das nur in Teilbereichen. Also ich gucke mir immer aus, in welchem Bereich ich wie mit der Bibel umgehe. Da, wo es gerade gut funktioniert mit der Wissenschaft, da bin ich für Modell A, 1, weil da habe ich ja sowieso keine Probleme. Da, wo ich vielleicht in Probleme kommen könnte, da nehme ich dann B und wo es mir irgendwie Schwierigkeiten macht, suche ich mit 3 meinen Weg. Das heißt, ich wäge ab, wann ich wie die Bibel einschätze. Und Sie wissen, dass dahinter eine wirkliche Grundsatzentscheidung steht und an dieser Grundsatzentscheidung sollten wir nicht einfach uns vorbeisteichen. Wir sollten das wirklich ernst nehmen und gucken, wie wir die Bibel verstehen, welches Inspirationsverständnis wir haben. Und das Inspirationsverständnis kann man am besten auch nochmal sich deutlich machen. Wenn Sie hier das sich einmal angucken. So. Hier haben Sie zwei Vierecke, ja, ganz schlichte Vierecke, die da sind. Und jetzt können Sie eine schlichte Entscheidung treffen, die aber sehr, sehr wichtig ist. Welchen Wirklichkeitsrahmen geben Sie welchem Viereck? Verstehen Sie? Das ist die schlichte Frage. Wenn Sie diesen Wirklichkeitsrahmen so bestimmen, dass Sie der Bibel den größeren Wirklichkeitsrahmen geben, dann schließt dieser Wirklichkeitsrahmen der Bibel die Wissenschaft nicht aus, sondern ein. Ja? Und dieses Denken ist sehr, sehr wichtig, das zu begreifen. Ich habe nicht die Bibel in dem kleinen Kästchen gemalt nach dem Motto, nett für das, was in der Bibel steht, aber natürlich haben wir in der Wissenschaft nochmal eine ganz andere Denkkategorie. Das ist nicht Informationsmenge, das meine ich die Informationsmenge, sondern das Prinzip, was dahinter steht. Sondern ich habe in der Bibel einen übergeordneten Wirklichkeitsrahmen, der die Wirklichkeit, wie wir sie vorfindlich empirisch haben, einschließt, nicht ausschließt. Und das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die man zu treffen hat. Natürlich wissen wir, dass wir in Spannung geraten zwischen dem Wirklichkeitsrahmen, den die Bibel uns bietet, und dem Rahmen, der teilweise in den empirischen Daten vor uns liegt. Natürlich. Und da muss man nicht einfach alles wegbügeln. Manches muss man einfach ein bisschen stehen lassen und ein bisschen warten. Manches klärt sich im Laufe der Jahrzehnte. Aber dass man deutlich macht, ich entscheide mich nicht für eine Parallelität der beiden, dass die wie Antipoden gegenüberstehen, wie Feinde gegenüberstehen. Ich gebe auch nicht den Primat ab im Sinn von an irgendwelche empirischen Daten, die ich dann regelmäßig wieder neu auffrischen muss, sondern ich habe vor meinem Inspirationsverständnis eine Entscheidung getroffen, Stichwort eine Prämisse gesetzt. Und die muss ich machen. Die Prämisse, die ich setze, ist zu sagen, ich setze den Wirklichkeitsrahmen der Bibel, wie sie mir gegeben ist, von ihrer Offenbarung her, über den Rahmen, der mir gegeben ist, innerhalb der empirischen Datenmenge, die da ist. dann stimmen viele, viele Bereiche erfrischend überein, das wissen Sie auch. Aber es gibt gleichzeitig auch viele Bereiche, wo es zu Spannungen kommt. Und da gilt, was ich vorhin schon andeute zu sagen, an vielen Bereichen gibt es andere Erklärungsoptionen, das ist das eine. Und selbst Sie und ich haben in unserem kurzen Leben schon erfrischend vieles erlebt, wo wir einfach ein ganz klein bisschen warten mussten, bis der empirische Rahmen so weit hinterhergekommen ist, wie die Heilige Schrift schon war. Sie müssen ein bisschen Erbarmen haben mit der Empirie, die ist nicht so schnell, wie die Heilige Schrift schon seit Jahrtausenden ist. Also da heißt es ein wenig Geduld zu haben, bis die Empirie hinterherkommt gegenüber dem empirischen Wissenschaften, gegenüber dem, was wir in der Bibel schon haben. Wie, merken Sie, das ist eine Grundsatzentscheidung. Und daran zeigt sich Ihr Verständnis der Heiligen Schrift. Wenn ich das nämlich nicht so mache, rutsche ich automatisch in Grundsatzfragen bei jeder dritten, vierten Bibelstelle, die mir angeht. Und deswegen muss ich die einmal treffen, Klarheit und meine Prämisse, und dann kann ich durchmarschieren und kann auch sehr genau identifizieren, wer unter anderen Prämissen läuft und deswegen zu ganz anderen Ergebnissen kommt, die ich dann gutheißen kann oder auch nicht. Ja? Aber diese Entscheidung, die ist wichtig, die ist zu treffen. Und die muss man als einzelner Christ einmal und dann in der Realität immer wieder neu bestätigen und sich auch dann die entsprechende Bestätigung geben lassen im Vollzug der Christusnachfolge. Ihr Bibelverständnis muss sich ja bewahrheiten, immer wieder neu bewahrheiten, in dem, wie Sie dann auch mit der Heiligen Schrift umgehen. Also das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die zu treffen ist. Wenn aber die Inspiration der Bibel für das heilsgeschichtliche Verständnis so wichtig ist, dann auch insofern, damit kommen wir jetzt hier auf dieses Blatt hier, als sie mir nicht nur, wie ich es hier schon aufgeschrieben habe, die Mehrdimensionalität der Heiligen Schrift zur Inspiration gehört, das hatten wir jetzt hier schon, ja, sondern dass zu dieser Inspiration der Heiligen Schrift auch dazu gehört, dass ihre Einheit festgelegt ist. Das ist etwas, was wir schon im Vorfeld für die weiteren Thesen dringend benötigen. Wir brauchen eine Klarheit über die Einheit der Bibel. Die Einheit der Bibel ist etwas ganz Wesentliches, das festgehalten werden muss. Sie wissen, dass diese 66 Bücher zu ganz unterschiedlichen Zeiten mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen in ganz unterschiedlichen heilsgeschichtlichen Abschnitten entstanden sind. Das ist ja etwas Faszinierendes, ob Sie nun einen Text aus dem ersten Buch Mose haben, Jahrtausende vor uns, oder ob Sie mit dem Apostel Paulus auf einer Missionsreise sind, oder ob Sie mit Jesus auf dem Berg stehen, die Bergpredigt hören, oder ob Sie einen Jeremia sehen, wie er gerade in die Grube geworfen wird, oder ob Sie mit König David auf dem Thron sitzen, nicht direkt auf, aber daneben stehen. Ja? Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Texte. Worin besteht die Einheit dieser Texte? Sind sie einfach nur ein Konglomerat von theologischen Ergüssen unterschiedlichster religiöser Äußerungen, jüdischen, judenchristlich, heidenchristlicher Äußerungen, haben wir im Grunde genommen immer wieder neu zu sortieren, was da so sein könnte? Oder haben wir hinter diesen ganzen 66 Büchern die Einheit? Eine Einheit eines dieses Gestaltwerden dieser Bibel begleitenden Buches und damit hinter diesem Buch die Dreieinigkeit des lebendigen Gottes, der genau diesen Prozess gesteuert hat, der hinter der Schriftwertung steckt. Nur wenn Sie diese Prämisse setzen, ist es für Sie auch interessant zu gucken, wie hängt 1. Mose 1 mit Matthäus 17 und Paulus im Korintherbrief und Jesaja 52 zusammen mit, verstehen Sie, wenn ich diese Einheit nicht setze, und dahinter im Grunde genommen nur ein Konglomerat von 66 unterschiedlich religiösen Büchern sehe, dann zerfällt das eigentliche Geheimnis heilsgeschichtlicher Auslegung. Heilsgeschichtliche Auslegung basiert auf einem Inspirationsverständnis, das von der Einheit der Heiligen Schrift ausgeht. Das können Sie, ich sag's mal so ganz platt, jeden Sonntag auf der Langensteinbacher Höhe durchexerzieren. Ja, das ist die Grundbasis aller Auslegung. Zu sehen, ich darf die gesamten 66 Bücher als Operationsbasis nutzen und muss nicht auf der einen Seite meinen, ich bin bei einem ganz anderen Gott, ganz anderen religiösen Kontext gelandet, als ich jetzt vielleicht in einem anderen Text bin, sondern ich habe einen inneren Duktus, der im dreieinigen Gott liegt, wie er sich offenbart. Und das ist entscheidend wichtig für mein Verständnis der heilsgeschichtlichen Auslegung. Ja? Dann können auch solche Sätze nicht kommen wie: Ich habe nur mit dem Gott des Neuen Testamentes etwas zu tun. Mit dem Alten Testament habe ich große Probleme. Verstehen Sie? So ein Satz zeugt von einem Inspirationsverständnis, das was nicht sieht, die Einheit. Verstehen Sie? Denn dann muss ich mich ja umgekehrt fragen, wieso habe ich mit dem Alten Testament Probleme, wenn darin die Einheit ist? Und wenn ich mit dem neutestamentlichen Gott so gut klarkomme, warum komme ich mit seiner alttestamentlichen Ausgabe nicht klar? An wem liegt es also? An dem oder an mir? Liegt an mir, also muss ich sehen, wie ich mit diesem einen Gott klarkomme, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und Sie spüren, da gehört was dazu. Ich kann mir also etwas nicht aussuchen aus der Bibel, was ich gern mag und was ich nicht so gern mag. Deswegen sind das ganz entscheidende Prämissen zu dem heilsgeschichtlichen Verständnis dazugehören. Ich gehe von der Einheit Gottes aus, der in seiner Heilsgeschichte Kontinuität wagt und der auch in seiner Offenbarungsgeschichte, sprich der Bibel, ebenfalls der eine ist in der großen Kontinuität. Oder im pascalischen Bekenntnis erinnern Sie sich, dass er an den Gott glaubt, er als Christ, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, er verbindet sich mit dem Gott des Alten Testamentes, um deutlich zu machen, das ist eine Einheit, die da drin steckt in dieser Offenbarung, wie sie mir gegeben ist. So, zum Inspirationsverständnis gehört aber auch die Geschichtlichkeit, die Historizität. Die Historizität ist was ganz, ganz Wesentliches, die immer und immer und immer wieder angefochten wird. Man denkt, man kommt viel besser durch, wenn man der Bibel ihre Historizität nimmt und dann lauten die Thesen etwa so: Die Wahrheit der Bibel liegt nicht in ihrer historischen Wirklichkeit, sondern in dem Wahren, was sie sagt, was aber zeitlos und auch unhistorisch sein darf. Das ist nett, aber voll daneben, weil unser Gott nicht nur Geschichte setzt und macht, sondern in der Geschichte auch wirkt. Er ist immer historisch, immer historisch. Und Sie kommen an den Texten der Bibel nicht vorbei, ohne den Faktor der Historizität, der Geschichtlichkeit der Bibel festzuhalten. Das merken Sie am allermeisten im Lukas-Evangelium. Lukas macht uns das deutlich. Deine Augen sagen, du kannst es nicht lesen. Was willst du wissen? Es liegt nicht an dir, es liegt immer an mir beim Schreiben. Oben steht Einheit. Dann steht da Geschichtlichkeit, in Klammern Historizität. Okay, gut. Lukas Evangelium. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Worts gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an, was für ein Wort kommt jetzt bei Ihnen da? Sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Das ist ein klassischer Eingang eines Historikers. Deine saubere, wie? Lukas 1, 1, 1 bis 4, der klassische Lukas-Prolog eines Historikers, der eine saubere Recherche durchführt, die der Historizität standhalten muss. Und deswegen nutzt er auch diese Vokabel sorgfältig, die Sie alle kennen. Dahinter steckt das Wort akribisch, ja, mit Akribie. Nicht immer ein paar Geschichten zusammengesucht und dann zwischen zwei Deckel geklemmt, sondern mit Akribie historisch nachgeforscht, was ich euch über Jesus zu sagen habe, damit den guten Grund, und zwar auch den historischen Grund, der Lehre habt, mit der ihr verbunden seid. So, und das ist etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, das zu verorten. Sie wissen, dass ärgerlicherweise Paulus genauso gedacht hat. Genauso gedacht hat. Er hat das Osterereignis, das ist ja das Ereignis der christlichen Gemeinde überhaupt, das Osterereignis nie mythologisiert. enthistorisiert. Nach dem Motto, es kommt nur auf das an sich der Auferstehung an, irgendeinen theologischen Quatsch. Er hat es immer verortet in der Historie. So verortet, dass man sich daran nur wehtun kann oder es akzeptieren kann. 1. Korinther 15. Vers 3. Ich habe euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist gestorben, nach der Schrift, begraben, auferstanden, gesehen. Gesehen. 1. Korinther 15,5. Er ist gesehen worden. Es ist nicht eine Fata Morgana gewesen. Es war kein theologischer Gedankengang. Es war keine Mythologie. Petrus sagt, ja, das einer hat ihn da gesehen. Nein. Er ist gesehen worden von Kephas. Er ist gesehen worden von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige sind aber schon gestorben. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt auch von mir. Er ist gesehen worden. Das ist für alle, die die Bibel gerne unhistorisch haben wollen, im Sinn von höherer Wahrheit ohne historische Wirklichkeit, ein zutiefst ärgerlicher Text. Paulus sagt, wenn du unsicher bist über das Osterereignis, kauf dir ein Ticket und fahr nach Jerusalem, da rennen noch genug rum, die waren dabei. So direkt meint er das, so historisch in der Zeugenschaft verankert, meint er das. Und das ist etwas für unser Verständnis ganz, ganz Wichtiges. Haben Sie eine innere Sensibilität dafür, wenn Ihnen der Glaube, wenn Ihrem Glauben die historische Basis entzogen wird. Das sieht zuerst ganz ungefährlich aus. Man denkt, ja, ist nicht so tragisch. Höhlt aber nachher das gesamte Grundkonzept aus und wird zu einem reinen Gedankengebäude, das nicht mehr verortet ist in Raum und Zeit. Und dann wird es blumig, haltlos, grifflos, wirkungslos. Gott ist, das ist ja gerade das Ärgerliche und gleichzeitig das herausragende christlichen Glaubens, Gott ist in Jesus Fleisch und Blut geworden in Raum und Zeit. Das ist festzuhalten. Das ist viel mehr als ein paar religiöse Gedanken, gute Ideen. Er lag leiblich im Grab und er ist leiblich auferstanden. Das ist Kern. Das ist Kern. Und das ist absolut festzuhalten, denn sonst wird es zu einer blumigen allgemeinen Religiosität. Also zur Inspirationsverständnis heilsgeschichtlicher Auslegung gehört die Einheit. Nur deswegen können wir die Texte so verstehen. Gehört die Historizität, gehört die Mehrdimensionalität, gehört logischerweise, dass ich von einer Offenbarung ausgehe. Das, was in diesen Texten steht, hätte ich nie von mir aus sagen können. Es musste mir gesagt werden, es musste mir geoffenbart werden. Das ist für Sie wahrscheinlich selbstverständlich, aber in den Inspirationsverständnissen der christlichen Theologien nicht mehr selbstverständlich. Denn der Gedankengang ist ganz anders, dass man sagt, da haben Einzelne sich überlegt, was jetzt in der Situation sinnvoll wäre und haben dann entsprechende theologische Konzeptionen sich vorgenommen. Als wenn ich sage, nein, hier steckt ein Offenbarungscharakter dahinter. Und zur Inspiration gehört auch die Wirkweise. Die Wirkweise, und da ist eine Sache ganz wichtig. Ein schlichtes Beispiel lautet, wie hören Sie den Satz? Wenn Sie den Satz hören, eine einfache Botschaft, die Botschaft lautet, die Ihnen gesagt wird, es brennt. So, das ist die Botschaft, die kommt bei Ihnen an. Ja? Ein schlichter, einfacher Satz, es brennt. Jetzt könnte man sagen, in der Auslegung würde man sagen, jetzt müssen wir erst mal sehen, in welcher Ebene sind wir denn da eigentlich? Ja? Wo brennt es denn? Also sind wir in welcher heilsgeschichtlichen Ebene sind wir? Dann landen wir vielleicht in der Mehrdimensionalität und erleben, dieser Text hat auch noch einen Sinn für uns. So, und dann ist aber die Auslegung immer noch nicht zu Ende, sondern die Wirkweise ganzheitlich meint, das zu verstehen im Sinn eines Auslegungsvorganges ist erst dann abgeschlossen, wenn was geschieht. Wie? Wenn es gelöscht ist oder wenn du aufstehst und rausrennst. Ja? Das heißt, Auslegung, heilsgeschichtliche Auslegung geht noch einen Schritt weiter, der ist nicht unwichtig. Halbschrittliche Auslegung sagt nicht nur, ich zeige dir, wo du im Stockwerk des Gebäudes bist und ich zeige dir auch die Mehrdimensionalität, sondern wenn es derselbe Geist ist, der dann auch im Einzelnen wohnt, dann zeigt heilsgeschichtliche Auslegung auch, was dieser Text jetzt mit dir zu machen wünscht und ist erst dann am Ziel, wenn das auch geschehen ist. Das ist das Wichtige. Auslegung bricht ab, wenn sie nicht dazu führt, dass der Feuerlöscher genommen wird. Stehen Sie jetzt im Bild gesprochen. Das heißt, Auslegung geht viel weiter, als wir denken. Im Sinne heilsgeschichtlicher Auslegung. Sie schlägt einen genialen Bogen, das ist ja das Faszinose an der Auslegung, von einem Gott, der geplant hat, über ein einheitliches Buch, das er hat entstehen lassen, über die Kontinuität der Heilszeiten des Hausbaus, über die mehrdimensionale Auslegung in ihr Leben hinein und sagt, hol den Feuerlöscher. Und erst dann ist Auslegung am Ende angekommen. So, das heißt, ich kann den Auslegungsvorgang an unterschiedlichen Stellen unterbrechen und dann gibt es immer ein Ende, ein Abbruch, eine Katastrophe. Entweder ich breche ihn schon irgendwo vorher ab, ich habe keine Einheit, oder ich leugne die Mehrdimensionalität, ich gebe die Historizität auf oder die Offenbarung, ja, dann ist sowieso das Ding schon abgebrochen. Habe ich aber das alles drauf und habe sogar noch mein Stockwerk gebaut, weiß gar noch, wo ich bin, lebe sogar in der Mehrdimensionalität, lasse ein Wort sogar in mein Leben hineinsprechen, würde aus der Sichtweise der heilsgeschichtlichen Auslegung immer noch etwas ganz Entscheidendes fehlen. Dass es nicht nur bei einem Aha-Erkenntnislächeln bleibt, sondern der heilsgeschichtliche Vorgang ist erst dann zu Ende, wenn Sie den Feuerlöscher geholt haben. Das heißt, ganz viele gut gemeinte, fromme Auslegung bricht ab. Sehen Sie, die bricht ab. Die geht nur bis hierhin. Die ist heilsgeschichtlich vielleicht absolut korrekt, super einsortiert in das, ins Hausbau. In ihrer Mehrdimensionalität traumhaft schön. Erkenntnistheoretisch absolut richtig. Vom Menschen nachvollziehbar als richtig und biblisch erkannt. Und dann machen wir innerlich an der Stelle ein Häkchen und sagen, wow, das war's. Und Gott würde sagen, schade. Schade. Auslegung abgebrochen. Auslegung ist dann erst bei mir angekommen, wenn ich tatsächlich sage, und Herr, aufgrund dieses Wortes, gehe ich jetzt, rede ich jetzt, schweige ich jetzt, gehorche ich jetzt, glaube ich jetzt, Punkt, Punkt, Punkt. Unterschätzen Sie das nicht. Sie haben ganz viel gute Auslegung gehört, wo Sie hier ein Häkchen gemacht haben. Ne? Sagen, oh, war okay, gab Schlimmeres oder wie auch immer Ihre Definitionen von Predigten sind. Ja, und dann war die Sache erledigt. Und der heilsgeschichtliche Auslegungsvorgang kam nicht zu Ende. Ja, und der gehört ganz entscheidend mit dazu. Diese ganzheitliche Wirkung, der Satz, es brennt, sind Sie mit mir einig, greift ins Leere, wenn es nicht dazu führt, dass Sie den Feuerlöscher in die Hand nehmen. So, das gehört mit dazu. So, zum Inspirationsverständnis haben wir also jetzt eine ganze Menge schon hingekriegt. Und sind also da ein schönes Stückchen jetzt weitergekommen. Und da sind wir doch schon jetzt ganz zufrieden. Also, Heilsgeschichte lebt aus der Inspiration der Bibel. Jetzt müsste ich ganz kurz gucken, ob wir an der Stelle vielleicht eine Sache einbauen können. Nämlich, ich wurde natürlich jetzt bei dem Hausbau gefragt und bei diesem dogmatischen Teil, wie kommt das jetzt, dass in diesen heilsgeschichtlichen Auslegungen aber so verschiedene Konzeptionen da sind? Ich bin das ja vielleicht für einige ein bisschen zu schnell durchgegangen, der eine hat eine 6er-Einteilung, der andere eine 5er-Einteilung, der hat 3er-Einteilung, 2er-Einteilung, also es gibt ja ganz unterschiedliche Einteilungen, das kann einmal an den Prämissen liegen, das eine, aber der andere Grund ist eigentlich noch ein bisschen einfacher, aber trotzdem sehr wichtig. Warum haben die Leute so verschiedene Anzahlen von heilsgeschichtlichen Abschnitten. Das liegt ganz einfach an dem Haus, was sie da so bauen. Das Haus, was sie da so bauen, wie viele Abschnitte in diesem Haus haben, hängt nämlich an der Definition, was ist ein Stockwerk. Ja? Das ist eine ganz schlichte Definition. Also manche, ich sage mal im Bild gesprochen, manche würden sagen, mein heilsgeschichtliches Haus hat 6 Stockwerke. Und der Bruder neben ihnen würde sagen, mein heilsgeschichtliches Haus hat 3 Stockwerke und 3 Zwischenböden. Verstehen Sie? Nur mal im Bild gesprochen. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich da nicht unnötige Gräben aufziehe, wo ich eigentlich beim genauen Hingucken nur merke, der macht an der Stelle noch eine andere Differenzierung. Er setzt da nochmal einen Zwischenboden ein. Der andere bezeichnet aber den Zwischenboden schon als Stockwerk. Oder man müsste eigentlich sagen, hör mal, du hast da 2 Stockwerke, aber eigentlich, wenn du genau perspektivisch hinguckst, sind die eigentlich ziemlich auf einer Ebene. Ja? Nur aus deinem Standpunkt sind das eigentlich 2 verschiedene. Ich spiele mit den Bildern, damit Sie es begreifen, das ist das eine, was hinter diesem Gedankengang steht. Das andere ist aber, und das ist sehr, sehr wichtig, dass das immer wieder an Kritik auch an die heilsgeschichtliche Auslegung herangeführt wurde, zu Recht herangeführt wurde. Ihr seid euch ja selber nicht einig, wie das Ding eigentlich läuft, also verschont uns bitte mit euren 327 Heilsplänen und Systemen und Schichten und Schnitten und was ich alles. Hat natürlich eine gewisse Berechtigung. Vielleicht gehört einfach ein Stück Demut dazu, zu begreifen, diese Diskontinuitäten sind zwar erkennbar, aber wie ich sie jetzt werte und wie ich sie gewichte, da muss ich auch aus der Offenbarung heraus sagen, das kann ich unterschiedlich stark sehen und auch unterschiedlich stark beurteilen. Und das führt auch zu unterschiedlichen Plänen und zu unterschiedlichen Akzentsetzungen. Ich sage es mal im Beispiel. Ob es biblisch angemessen ist, die ganzen Bünde auf einer Ebene gleichgewichtig nebeneinander zu stellen, das ist eine berechtigte Frage der Offenbarung. Also, ist ein Noah-Bund und ein Abrahams-Bund und ein Davids-Bund und ein Sinai-Bund und ein Jesus-Bund alle auf einer Ebene zu sehen, nur weil da immer das Wort Bund drin vorkommt? Die einen würden sagen, ja, das ist das Leitmotiv. Und dann würden sagen, ja, da muss aber unterscheiden, was für eine Kategorie von Bund wir haben. Und schon haben sie in ihrem Stockwerkhaus Unterschiede. So, und das ist bitte zu bedenken bei der heilsgeschichtlichen Auslegung, dass auch die berechtigte Kritik da aufgenommen wird und wir sagen müssen, ja, tatsächlich, die Diskontinuitäten sind zu erkennen, wie sie zu bewerten und zu gewichten sind. Da differieren wir auch untereinander. Und da ist auch immer wieder miteinander ein guter Weg zu suchen, was diese Stockwerksanzahl und auch diese Arten dieser Stockwerken da drin wirklich betrifft. Also, das ist, denke ich, wichtig bei diesem Hausbau, sonst gerät man da doch ganz schnell in eine ziemliche Schieflage. Manche Sachen sind klar erkennbar, manche Sachen sind weniger klar erkennbar, manche haben eine geringere Bedeutung, manche haben eine große Bedeutung. Das ist das, woher diese unterschiedliche Stockwerkszahl oder Zwischenbödenzahl oder perspektivische Verschiebung auch wirklich kommen kann. Heilsgeschichtliche Auslegung sieht die Mitte der Offenbarung, Jesus Christus. Der Satz hat seine Bedeutung darin, dass einer der Vorwürfe an die heilsgeschichtliche Auslegung, einer der berechtigten Vorwürfe an die heilsgeschichtliche Auslegung, der ist, ihr seht nur noch Linie, und eurem Liniestrecke sehen, habt ihr überhaupt keine Gewichtungen mehr, das heißt, bei euch ist alles gleich. Ihr seht eure Heilsabschnitte, eure Heilszeiten, eure gleichmäßigen Systematisierung, eure Bünde oder wie auch immer, aber ihr seht nicht mehr, dass es nicht nur die Linie, nicht nur die Strecke gibt, sondern dass es auch eine Konzentration, dass es eine Mitte gibt. Und das ist eine sehr wichtige Sache, das kann wirklich passieren. Wir werden das nachher noch ein bisschen, nach der Mittagspause, ein bisschen genauer uns anschauen, was für Folgen das haben kann, wenn man tatsächlich nicht diese Mitte der Offenbarung Jesus Christus in sein heilsgeschichtliches Denken ganz bewusst mit einbaut. Also, und dazu müssen wir ein paar Sätze jetzt sagen. Ein Satz dazu ist wichtig, dass es für uns ja eigenartig ist, wie sich Jesus Christus in der Heilsgeschichte zeigt. Wenn das die Mitte ist, das übrigens, das entspricht jetzt am ehesten für alle, die ein bisschen Ahnung von haben und Lust dran haben, das entspricht am ehesten jetzt dem lutherischen, was Christum treibet. Schon mal gehört? Ja? Also das ist dieses, was Christum treibet. Diese Formulierung ist die klassische hermeneutische Formulierung aus lutherischen Theologie. Das heißt, welchen Auslegungszirkel setzt Luther? Luther sagt nicht so stark heilsgeschichtliche Auslegung, sondern er sieht einen Punkt, von dem er aus alles beurteilt. Und der Punkt, von dem er aus alles beurteilt, ist der Christus-Kruzifixum. Ja, das ist der Punkt, von dem aus alles beurteilt werden muss. Und Sie wissen, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, deswegen habe ich es ja hier drin. Aber meiner Meinung nach fehlt wiederum bei ihm was anderes. Nämlich da fehlt wiederum die Linie, die rein muss. Ja? Und umgekehrt muss die Linie-Fraktion sagen, Vorsicht, dass ihr nicht nur Strecke seht und alles gleich, sodass ihr auch diesen konzentrischen Kreis seht, um den sich alles dreht, Christus. Was treibt denn Christus? Das, was den Christum treibt. Sie wissen, dass aus dem Prinzip, ich, wenn ich will, was ganz Falsches ableiten kann. Denn ich habe hier eine klassische Form, wo ich einen Zirkelschluss festlege. Denn was den Christus treibt, legt wer fest? In der Auslegung? Ich. So, ich lege fest, was Christum treibt, was ich meine, was zentral für Christus ist. Ich gehe an die Heilige Schrift ran, finde Dinge, die meiner Meinung nach gar nicht Christum treibt. Was kann ich also tun? Ich kann die an die Seite schieben, im Ernstfall sogar rausschieben. Stichwort Jakobusbrief und Luther. Ja, nur ein Thema. Ja, das heißt nach dem Motto, was mache ich mit dieser Strohlenepistel, die meinem hermeneutischen Schluss nach gar nicht Christum treibt. Ich schiebe sie ein wenig an den Rand. Ja? Und schon hat mein hermeneutisches Prinzip mir eigentlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich bin über mein eigenes Prinzip gestolpert. Deswegen, es ist wichtig, aber es muss einsortiert sein in die gemeinsamen Festhalten an diesen Prinzipien. Wir kommen jetzt aus unserer Tradition von der anderen Seite her. Wir müssen uns umgekehrt sagen lassen, habt ihr die Mitte noch? Oder habt ihr inzwischen alle anderen Sachen in Gleichwertigkeit aufgebaut und seht gar nicht mehr als das Bestimmende, das, was in Christus ein für allemal gesetzt ist und alle Heilszeiten und Demonstrationen und Hausbauaktionen ganz elementar bestimmt. So, und dazu gehört die Einsicht, dass die Art und Weise, wie sich Jesus in der Heilsgeschichte offenbart, doch für uns was Faszinierendes hat. Wenn Sie die Offenbarung sich anschauen, die Sie so kennen, dann wissen Sie doch, dass der Vater, der Sohn, Vater, Sohn und Heiliger Geist in der Offenbarungsgeschichte überhaupt nicht gleichwertig vorkommen. Das ist ja ganz einfach zu erkennen. Ja, das heißt, die sind nicht in gleicher Weise in der Offenbarung präsent. Ich denke, wir sind uns einig, der bekommt in der Offenbarungspräsenz die Nummer 3. Ja? Er bekommt in der Offenbarungspräsenz Nummer 2 und er bekommt in der Offenbarungspräsenz die Nummer 1. Okay? So. Heißt das aber jetzt gleichzeitig, dass das die Rangfolge ist? Verstehen Sie? Und schon habe ich eine wichtige Sache. Ich muss also etwas bedenken, was in der Offenbarung hier abläuft. Hier ist die faktisch das eine. Dann habe ich die Frage nach der Rangfolge. Nur mal ein bisschen mitdenken. Der Rangfolge. Wir haben zum Beispiel unterschiedliche trinitätstheologische Ansätze, die Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht nebeneinander stellen, wie ich es hier gemacht habe, sondern untereinander stellen. Daraus kommt manchmal eine historische Abfolge. Die historische Abfolge wäre: Der Vater ist der Schöpfer, der ist in Anführungszeichen für die ersten Jahrtausende halbwegs zuständig. Den Sohn machen wir zur soteriologischen Mitte, das Kreuz, und den Heiligen Geist setzen wir dann für die Gemeinde. Das ist eine. Oder es gibt sogar eine systematische Rangfolge. Nummer 1 im Ganzen ist der Vater, der hat einen Sohn und darunter haben wir auch Geist. Was ist der Geist? Ja, also noch ein weiter drunter. So, und dafür dieses Rangfolgesystem könnten wir sogar noch biblische Stellen noch dazu nehmen. Denn wir haben doch so Stellen wie, wo Jesus selbst von sich sagt, der Vater ist größer. Und wir sagen, da steht es doch geschrieben. Und schon rennen wir offenbarungstheologisch zur Tafel und schreiben das dahin und sagen, wir wissen, wer die Nummer eins ist, logischerweise der Vater. Und jetzt müssen wir genau auf dieses Geheimnis der Offenbarung kommen, dass wir das begreifen und sehen, dass die Trinität im Verhältnis, im bewussten Verhältnis des Ungleichgewichts. Zueinander steht. In der Heilsgeschichte. Das ist wichtig, sehr, sehr wichtig. Sonst gibt es total krude Theologien. Die Trinität stellt sich ins bewusste Verhältnis der Ungleichheit. Das ist besser. Oder das Ungleichgewicht, der Ungleichheit ist besser. Der Ungleichheit. Ja, heißt das Ding. Die Trinität stellt sich im Bewusstsein der Ungleichheit innerhalb der Heilsgeschichte. Das ist absolut wichtig. Ich versuche es Ihnen das deutlich zu machen. Der Vater sagt zum Sohn, Epheser 1, geh in diese Welt. Der Sohn stellt sich ins bewusste Ungleichheit zu wem? Zum Vater. Und wird Mensch, er erniedrigt sich total, totale Ungleichheit. Der Sohn auf dieser Erde, der Vater im Himmel. Ist deswegen der Sohn aufgrund der bewusst gewählten, in der Heilsgeschichte bewusst gewählten Ungleichheit weniger als der Vater. Verstehen Sie? Ja, sagt auf der einen Seite der Sohn. Ja. Aber auf der anderen Seite sagt der Vater in diesem Moment, Nie, du mein Sohn, nie, genau in der Rolle, die du jetzt bist, bist du so groß, wie du gar nicht mehr größer werden kannst. Und um das zu belegen, werde ich was tun, nachdem du diesen Weg durchmarschiert bist. Ich werde alles, was ich, der Vater, habe, dir geben. Ich, der Vater, entäußere mich zugunsten des Sohnes. Ich gebe dem Sohn das All. Ich habe nichts mehr, der Sohn hat alles. So, ist in dieser Rolle der Vater jetzt der Geringere in dieser Ungleichheit des Abgebens gegenüber dem Sohn? Nein. Zumal der Sohn ja, was sagt 1. Korinther 15, wenn er fertig ist? Ich gebe alles wieder dem Vater. Verstehen Sie, was mir daran so wichtig ist? Dass wir da nicht aus einer einzigen Bibelstelle eine ganz krude Theologie hinkriegen. Also so Murks, halb war doch total falsch. Ja? Und irgendwelche Abstufungen, Wertigkeiten setzen, sondern müssen sehen, tatsächlich sehen von Offenbarung, von Epheser 1 her, dass tatsächlich diese bewusst innergöttlich gewählte Ungleichheit höchstes Zeichen der innergöttlichen Liebe darstellt, die da zum Ausdruck kommt. Sie können das nirgendwo deutlicher machen, dieser bewusst Verhältnis der Ungleichheit zueinander in der Trinitarisch, das Geheimnis der Liebe vom Vater und Sohn im Heiligen Geist. Der Vater zum Sohn, geh diesen Weg, entäußere dich. Er war gehorsam zum Tod und für wen denn? Für den Vater, um seine Liebe ihm zu zeigen. So, und dann geht das genau wieder umgekehrt und wieder zurück. Das heißt, innertrinitarisch in Anführungszeichen läuft dieses Geheimnis der Liebe ab. Wie kann der Vater den Sohn lieben? Wie liebt der Sohn den Vater? Oder um es ganz elementar schöpfungstheologisch zu sagen, wir haben einen Gott, der immer im Du ist. Das ist ja das Geniale unserem Gott. Wir haben nie einen Solitär. Wir haben den einen Gott. Monotheismus. Aber nie im Solitär, sondern immer im Du. Und deswegen sucht ja auch der Vater im Sohn nochmal die Du-Ebene, nämlich zu Ihnen und zu mir. Kein Mensch kann es kapieren, aber er ist so. Ja, das heißt, die Liebe, die innertrinitarisch da ist, wird noch einmal transportiert in die Schöpfung hinein zum Du. Lasst uns den Menschen schaffen als ein Du, als ein Gegenüber. Ja? Und das kriegt er auch hin. Begreifen können Sie es und ich erst, wenn wir da sind, das wissen wir auch. Aber dass das der Gedankengang ist, liegt in diesem Gott Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich die Mitte begreife. Die Mitte ist der Christus und der Christus setzt sich ins bewusste Verhältnis der Ungleichheit zueinander, aber nicht im Sinn der geringeren Wertigkeit oder geringeren Aufgaben oder sonst wie, sondern genau in dem Sinn dieser Liebesbeziehung, die im Vater und im Sohn ist. Und jetzt haben wir einen auch völlig vergessen, nämlich den Heiligen Geist. Da ist der Komplimension nochmals dazu, dass sie im Heiligen Geist die Person haben, die nun in einer Art und Weise zurücktritt, dass es ihr schon unangenehm wäre, wenn sie überhaupt benennen. Das ist doch interessant. Wir meinen, wir würden ihr eine besondere Ehre tun, wenn wir sie sozusagen, und sorry, dass wir dich so lange vergessen haben, Heiliger Geist, dass wir dich faktisch noch herausholen. Und er würde offenbarungstheologisch sagen, wie? Ist doch genau mein Leben. Ist genau meine Person. Meine Person ist die Ermöglichung dieser Seinsgemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Das ist meine Person. Ich ermögliche die Seinsgemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Ihr müsst mich auch nennen. Da erfahre ich nicht mehr Erfüllung, wenn er mich benennt. Ja? Deswegen ja auch in dem ganzen biblischen Kontext keine Gebetsanrede an den Heiligen Geist. Schad auch nicht, müssen wir auch nicht dramatisieren. Aber verstehen Sie mal, zu begreifen, das liegt in der Offenbarung dieser Gottheit. Und ich muss auch die Offenbarung, die er mir gibt, ernst nehmen. So, also, das zu dem Thema, dass ich die Mitte erkennen muss und dass ich das auch sehen muss, dass da eine offenbarungstheologische Ungleichheit bewusst gewollt ist, als Ausdruck der Liebe zwischen Vater und Sohn. So, und jetzt kommen wir zu einem letzten, da sind Sie mich an der Stelle los. Nämlich, dann bewirkt das aber auch, dass ich begreife, das, was die Offenbarungsdichte betrifft, ich natürlich eine hohe Offenbarungsdichte habe bei allem, was Jesus betrifft. Die Offenbarung, die Sie haben zwischen 1. Mose 1 und Offenbarung 22, läuft doch nicht gleichmäßig in einem Offenbarungsstrom ab. Sondern sie haben eine gaußsche Kurve, ja? Sie haben einen absoluten Mittelpunkt und dieser Mittelpunkt ist klar benennbar. Er hängt bei einer Person, er hängt bei Jesus. Das heißt, die weitaus höchste Offenbarungsdichte habe ich bei Jesus. So, das ist also für mein heilsgeschichtliches Auslegen, wenn das die gaußsche Kurve der Offenbarungsdichte mir anzeigt, logischerweise auch für meine Verkündigung die Mitte. Klar, schon alttestamentlich läuft es auf diese Person zu. Dann haben wir natürlich vier Evangelien, die sich damit beschäftigen. Wir haben die Apostelgeschichte und wir haben die gesamte apostolische Literatur, die sich um eine einzige Person dreht, nämlich um Jesus. Und das ist eine ganz wichtige Sache beim Beurteilen für mein heilsgeschichtliches Verständnis. Gott gibt mir ungleich viel Information. Warum gibt er mir ungleich viel Information? Weil die Dinge auch ungleich wichtiger sind. Es gibt wichtigere Sachen in der Heilsgeschichte und unwichtigere Sachen in der Heilsgeschichte. Und wenn ich daraus jetzt eine Heilsgeschichte baue, die von A bis Z gleichförmig durchläuft, dann habe ich einen Fehler gemacht, einen elementaren Fehler gemacht. Das heißt, der Aufriss einer Heilsgeschichte, da brauchen Sie nur ein Inhaltsverzeichnis angucken, können Sie schon entscheiden, wo es lang geht. Der Aufriss einer Heilsgeschichte, der einfach nur von A bis Z das durchlaufen lässt, als ob das alles Birnen und Äpfel in einer Reihe wären, hat ein Prinzip der Offenbarung schon missachtet. Nämlich, es gibt von Gott her, nicht von uns, von Gott her, ein absolutes Zentrum, das in seiner absoluten Priorität auch besonders und herausragend zu bedenken ist. Und das ist die Offenbarung in Christus Jesus. Das heißt, da kommen wir drauf, ich setze also nicht eine Systematisierung der Heilsgeschichte an, ich ziehe da meine Bünde durch, ich ziehe meine Systeme durch, ich ziehe meine Äonen durch, sondern ich muss begreifen, neben dieser linearen Abfolge habe ich in einer sauberen heilsgeschichtlichen Auslegung immer einen absoluten Mittelblock, Zentrumsblock, der bestimmend dasteht. Nämlich Offenbarung in Jesus Christus. Und das ist das, was wiederum Gemeinden, Theologen, der heilsgeschichtlichen Prägung sich wirklich aufs Herz nehmen müssen. Achte darauf, dass sie nicht von dem einen Extrem nur das Prinzip, was Christum treibt, Zum anderen Extremfall, Hauptsache ich habe meine Äonen durchgespielt, zu dieser Zusammenhaltung dieser beiden wesentlichen Offenbarungen. Ich habe natürlich die Heilsgeschichte mit ihrer Kontinuität und Diskontinuität, aber ich habe auch eine absolute Mitte und das ist Jesus. Und das muss ich in meiner Heilsgeschichte, in meiner Theologie, in meinen Auslegungen natürlich ganz zentral erweisen. Sie war tapfer. Das war die schlimmste Einheit, die furchtbarste Zeit. Koffeinspiegel sinkt, sie sind fast auf den Nullpunkt. Manche haben schon diesen schlieren Blick. Sie sind jetzt befreit, sie haben eine richtig lange Pause. Und nach dieser Pause haben wir natürlich noch zwei ganz große Aufgaben, nämlich einmal unsere Leitsätze zu Ende zu kriegen. Und ich möchte sehr, sehr gerne mit Ihnen noch ein paar Beispiele durchexerzieren. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, damit Sie nicht nur so ein Theoriekram in Ihrem Kopf haben, sondern wir das auch noch ein bisschen runterbrechen auf Beispiele. Also um 16 Uhr, Treffpunkt 16 Uhr, nach einer ausführlichen Mittagszeit, Mittagsschlaf, für die, die das Genuss haben, ein Bett hier im Haus zu haben, ja, Kaffee trinken und sonst was, treffen wir uns um 16 Uhr hier wieder.